Ich hab Bock.
Und du, Kevin?
Ich auch, in diesem neuen Format.
Ja.
Sofort.
Vodcast, mal wieder. Auch in dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen allen, die zuschauen und natürlich auch allen, die draußen zuhören im Podcast in der klassischen Variante. Aber es ist so steil gegangen, mussten wir, jetzt sind wir gezwungen.
Ja, wir haben sofort agiert, haben einen neuen Hintergrund basteln lassen, mich eingeladen.
Ja, also jetzt geht gar nichts mehr. Also das ist das Limit heute.
Ja, absolut. Ja,
das glaube ich auch. Ja, Kevin Pinnow ist bei mir und ich habe es gerade gesagt, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast bzw. Vodcast. Entweder ihr hört zu auf den gängigen Podcast-Plattformen oder ihr schaut rein auf unserem YouTube-Kanal, den ihr sehr, sehr gerne auch ja abonnieren dürft. Und wir sprechen heute über den Sieg bei Union Berlin, wir sprechen über Sorgenkind in Anführungsstrichen Thorgan Hazard, wir sprechen über die zahlreichen Hörerfragen bzw. beantworten sie und schauen ein wenig voraus auf die Partie gegen die Glasgow Rangers und Borussia Mönchengladbach. Das gibt's ja auch noch, dieses Spiel am Sonntag, sollten wir nicht vergessen. Aber du warst ja in der Hauptstadt und so eine Reise nach Berlin freut man sich ja immer drauf. Ich weiß ja nicht, warst du vorher mal im Stadion an der alten Försterei?
Nee, war meine Premiere tatsächlich und eine sehr gelungene, glaube ich. Nicht nur aufgrund des Spiels, auch so, diese ganzen Rahmenbedingungen, es war sehr schön. Es waren ja immerhin 10.000 da und in so einem kleinen Stadion wirkt das natürlich nochmal ein bisschen anders, als wenn die 10.000 hier auf 80.000 Plätze verteilt sind. Deswegen war da schon gut Stimmung in der Bude und auch ja, die ganze Anreise war sehr nett. Ist ja ein schöner Marsch da an der Wuhle.
Ich weiß es nicht, ich war noch nie da.
Ich glaube an der Wuhle entlang zum Stadion hin und dann, ja, gutes Wetter, schöner Ausflug.
Dieser Ground fehlt mir noch und ich bin unfassbar eifersüchtig.
Ja.
Muss ich wirklich zugeben. Da wollte ich unbedingt mal hin und da werde ich auch irgendwann noch hinfahren, aber ist ja auch nicht um die Ecke.
Nee. Aber lohnenswert, definitiv.
Und lohnenswert war ja auch das Spiel. Also heute kein Vorgeplänkel mal wieder, deswegen wundert euch nicht, dass wir hier quasi direkt durchstarten, weil wir einiges zu besprechen haben. Es ist halt einfach so, aber ich finde, also was heißt ich finde? Im Vorfeld hatte ich gedacht, boah, verlieren die wieder. Und du?
Ich war nicht ganz so skeptisch, dass sie verlieren, aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass es deutlich enger wird, als es am Ende geworden ist. Die Wochen zuvor waren natürlich nicht gut, vor allem der Auftritt gegen Leverkusen dann im Speziellen. Da hat man ja eigentlich alles vermissen lassen, was man so braucht, um ein Bundesligaspiel souverän über die Bühne zu bringen. Und ja, diese Klatsche hat auch nachgewirkt, das hat man gemerkt. Die Stimmung unter der Woche war nicht gut. Marco Rose wirkte doch auch nicht mehr so locker, wie er das mal war. Also der wusste auch, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Und dass man dann jetzt vielleicht nicht das absolut fußballerische Spektakel gezeigt hat in Berlin, aber mit doch sehr viel Souveränität an die Sache rangegangen ist und das Ganze ja dann auch konsequent zu Ende gespielt hat, sehr geschlossen verteidigt hat aus meiner Sicht und nach schwierigen 5 bis 10 Minuten am Anfang dann auch gut in die Partie gefunden hat. Ja, und dann eben auch durch die Tore von Marco Reus schön konsequent das Ding dann auch durchgespielt, dran geblieben in den Aktionen. Und nach der Pause, wo man dann wieder so 5 bis 10 Minuten hat, wo es nochmal ein bisschen enger werden könnte, sich doch nochmal aufrafft, dann das entscheidende 3-0 macht, würde ich behaupten, da werden wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, dass das einer der souveränsten Auftritte in dieser Saison war. Ich würde mal noch das Freiburg-Spiel zu Hause dazu zählen wollen. Aber wenn du 3-0 bei Union Berlin gewinnst, hast du, glaube ich, schon richtig viel gut gemacht.
Taktisch hatte sich ein bisschen was geändert. Doppel-6, Axel Witzel in der Startformation. Da hatten, glaube ich, die absolut wenigsten mitgerechnet, weil das natürlich ein Spieler ist, der in den letzten Wochen und Monaten nicht so zu überzeugen wusste. Ja, hat er gut gemacht.
Absolut, hat von mir, glaube ich, nach Gregor Kobel die beste Note bekommen mit 2,5.
Ja.
Weil ich wirklich fand, dass das einer seiner besten Auftritte war in dieser Saison. Er hat das defensiv richtig gut gemacht, hat ja eigentlich genau das gemacht, was man von ihm kennt. Ne? Also souverän und konsequent verteidigt, ist schön in die Zweikämpfe rein, hat den Ball behauptet in den entsprechenden Situationen und ihn dann meist vertikal verteilt, also nicht, ist er nicht derjenige, der nach vorne reinspielt oder den Sprint anzieht, aber er hat einfach Ruhe in diese ganze Partie gebracht und durch diese Doppel-6 hatte eben dann Moda Hut die Möglichkeiten, das Spiel ganz anders anzukurbeln, sich freier zu entfalten und er wusste, selbst wenn er den Ball verliert, ist da immer noch einer, der mich absichert und das war Axel Witzel vor dieser Kette eben, hat mir richtig gut gefallen.
Ja, weil wir auch in der Vorwoche natürlich darüber diskutiert haben, was kann man tun, um mehr Stabilität reinzubringen. Eigentlich bräuchte es einen Spieler zwischen der Art und Weise, wie Mo Dahoud spielt und der Art und Weise, wie Thomas Delaney spielt. Den gibt's aber in diesem Kader nicht. Ich hatte ja ein bisschen auf eine Verpflichtung von Zakaria spekuliert, der ist jetzt bei Juventus. Aber jetzt muss man sich überlegen, was man da im Sommer macht, um diesen Spielertypen dieser Art, wie ich ihn gerade beschrieben habe, zu verpflichten. Für den Moment hat man eben Axel Witzel. Und ich glaube, gerade in dem Spiel hat das deswegen so geholfen, weil er halt ein Spieler ist, du hast es ja gerade beschrieben, ein Stratege, der macht das Spiel nicht schnell, aber das brauchte auch Borussia Dortmund, glaube ich, in dieser Partie einfach nicht.
Nee, sie haben auch nicht irgendwie versucht, mit schnellen Umschaltmomenten da zu kontern oder ähnliches. Dafür hat Union auch die Räume nicht so wirklich geboten. Sie haben sehr simplen, einfachen Fußball gespielt und sie haben auch mal den Ball lang geschlagen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht das Problem. Also es hat ja sogar in dem einen Fall zum Tor geführt beim 2:0. Da hat Zagadou den Ball einfach mal lang geschlagen, Malen ist hinterher gerannt und hat da wirklich mal Tempo auf die Straße gebracht. Also war schon Wahnsinn zu sehen, wie er da den Innenverteidigern weggelaufen ist. Ja, und wie gesagt, also mit einfachen, simplen Mitteln das Spiel einfach gut runtergespielt.
Das war ein Statement-Sieg, wie man im US-Sport sagen würde?
Ja, also nochmal, du musst bei Union Berlin, die sind Tabellenvierter vor diesem Spieltag gewesen, die haben schon vielen Vereinen das Leben gerade an der alten Försterei richtig schwer gemacht. Borussia Dortmund kennt das aus der eigenen Vergangenheit, hat er zuvor ja auch noch nicht gewinnen können, wusste also, Marco Reus hat das auch betont, was da auf den BVB zukommt. Und diesen Kampf, den sie da hinten oft nicht angenommen haben, haben sie diesmal angenommen. Und deswegen ist das von der Art und Weise und vor allem vom Ergebnis, was vielleicht dann auch ein Tor zu hoch ausgefallen ist, definitiv ein Statement. Und wenn du dann diese Gesamtgemengelage dir doch mal anschaust, Bochum gewinnt den Tag zuvor gegen die Bayern, plötzlich bist du wieder 6 Punkte ran. Noch viel wichtiger, du hast aber den Vorsprung auf die Champions League-Ränge oder auf den Europa League-Platz dann nochmal ausgebaut, bist jetzt, glaube ich, 15 Punkte vor Platz 5. Hast also da die Sicherheit, dass das sehr gut aussieht mit der Qualifikation für die Champions League. Und klar ist dann auch, habe ich heute auch, glaube ich, geschrieben, die Meisterfrage kommt dann wieder von irgendwelchen Medien, die wird aufgemacht. Das ganze Thema ist wieder heiß. Trotzdem sollte man einfach darauf vertrauen, was man da in Berlin gezeigt hat, das jetzt weiter fortsetzen. Und dann wird sich alles andere schon ergeben, ob die Bayern noch ein, zweimal straucheln oder wie auch immer. Ist jetzt, glaube ich, aktuell nicht das Thema. Aber man muss festhalten, sie haben die Chance, nochmal ranzukommen, genutzt. Und eine Woche, nachdem sie in Grund und Boden geschrieben wurden und von den Fans auch ja natürlich deutlich und auch verdient kritisiert wurden, sind sie jetzt wieder drin.
Doppelpack Marco Reus, wie ordnest du das ein?
Ich glaube, das kommt auch ein bisschen aufgrund dieser Umstellung, die Marco Rose da vorgenommen hat. Er hat ja jetzt oft in diesem 4-3-3-System auf dem Flügel gespielt. Ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht die Position ist, die er liebt. Das merkt man in der Art und Weise, wie er da Fußball gespielt hat, obwohl es immer noch gute Auftritte da außen auch gab. Trotzdem ist er jemand, der diese engen Passstaffetten mag, über kurze Wege mit Tempo-Vorstößen dann auch. Und genauso hat er dann jetzt auch die Tore erzielt. Ne? Er wurde im Zentrum angespielt, ist dann auch in der Situation drin geblieben. Der Hut hat rausgelegt und dann mit links eben abgeschlossen. Das zweite Tor, wo er dann gut nachrückt einfach, nachdem er gesehen hat, dass Mal den Zweikampf da vielleicht nicht gewinnt. Der hat in dem Spiel, glaube ich, immer wieder richtig, richtig überzeugt. Was eben, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen mit der Position zusammenhängt, dass er sich da im Zentrum hinter der Spitze oder hinter den Spitzen dann deutlich wohler fühlt.
Ich glaube, er würde sich auch als hängende Spitze deutlich wohler fühlen als auf der Außenbahn.
Absolut. Hauptsache, er hat die ganze Breite vor sich und ist nicht irgendwie an der Seitenlinie limitiert mit seinen Möglichkeiten, die er dann hat.
Ja, weil er eben nicht mehr die Geschwindigkeit hat. Ich sag mal, vor 7, 8 Jahren war das noch was anderes, aber mittlerweile ist das eben so. Und dann kommt er auch mehr in die Abschlusssituation. Das fehlt ihm ja auch, wenn er auf dem Flügel spielt.
Genau, er hatte auch noch ein, zwei weitere, beziehungsweise wo er da noch mal rausgelegt hat. Also das war deutlich sichtbar, dass das für ihn die beste Position ist. Und das hat Marco Rose nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Wir wissen alle, dass er sich im Zentrum am wohlsten fühlt und dass das die Position ist, die er am liebsten spielen möchte. Manchmal muss er sich leider dem System dann ein bisschen unterordnen, weil es aufgrund von Verletzungen oder Ausfällen eben nicht so kommen kann, dass er da im Zentrum spielen kann. Aber da macht er seine Sache dann auch gut. Aber wie gesagt, im Zentrum ist er mit Sicherheit am stärksten.
Wenn wir jetzt für das Spiel gegen Bayer Leverkusen eine 5- gegeben haben, was geben wir jetzt für eine Note für das Spiel bei Union Berlin?
Wenn du jetzt nur aufs Ergebnis schaust, du gewinnst 3-0 bei Union Berlin beim Tabellenvierten.
Ja, aber es zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise.
Ich versuche das gerade mal so herzuleiten. Dann wärst du mit einem 3-0 wärst du schon im sehr guten Bereich. Dann die Art und Weise, die du dazu nimmst. Sie haben sich, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann doch noch so eine kleinere Auszeit genommen, wo Union dann ein bisschen stärker geworden ist und der BVB nochmal in die Bredouille kam, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Chancen sich gehäuft haben für Union. Ich würde dem ganzen Ding eine gute 2- geben. Eine gute 2-, das macht auch keinen Sinn. Also entweder gebe ich eine 2- oder eine 2, aber ich gebe eine 2-.
Sehr gut. Thorgan Hazard dürfte nicht mitfahren nach Berlin.
Ja, große Überraschung. Am Samstagabend, Flo war ja für uns am Flughafen vor Ort und hat die Spieler nochmal abgelichtet und hat dann eben festgestellt, oh, da fehlt ja einer. Und dann haben wir natürlich versucht, noch herauszukriegen, woran liegt's. Natürlich ist der erste Gedanke, der hat irgendwas. Der hat sich irgendwie im Abschlusstraining nochmal was zugezogen, kleine Verletzungen, erkrankt, was auch immer. Gibt ja viele Möglichkeiten, warum Spieler ausfällt. Und haben dann aber doch am Sonntagvormittag bereits erfahren, dass es wohl aus Leistungsgründen diese Entscheidung gab. Das hat Marco Rose dann später auch auf der Pressekonferenz nochmal bestätigt.
Aus Schlechtigkeit, nicht mit dabei.
Genau. Also er hat unter der Woche anscheinend nicht die Leistung auf den Trainingsplatz gebracht, die Marco Rose von ihm sehen wollte. Andere hätten da wohl die Nase vorn gehabt. Da kann man jetzt reininterpretieren, was man möchte. Also hat es wirklich an 2-3% gefehlt? Hat er komplett lustlos trainiert? Man weiß es nicht. Da waren wir dann leider nicht dabei. Was wir bewerten können, war die Leistung gegen Leverkusen. Die war wirklich nicht gut. Da hat er ja richtig enttäuscht. Und dann muss man aber eigentlich erwarten, dass ja eine Reaktion von einem Spieler kommt. Also dass er dann zeigt, ich kann mehr als das, was ich da am Sonntag auf den Platz gebracht habe. Und ich bin auch ein Spieler, der das wieder gerade rücken will, der Bock hat, am nächsten Sonntag dann wieder voranzugehen. Das hat er offensichtlich nicht getan.
Das ist ein relativ deutliches Zeichen von Marco Rose, wenn man jetzt auch noch mit reinnimmt, was Mats Hummels dann später gesagt hat, der mehr oder weniger seinen Mitspielern deutlich mit auf den Weg gegeben hat, dass es so nicht weitergeht, also dass man auch defensive Arbeit verrichten muss. Wobei das ist schon komisch, eigentlich ist Thorgan Hazard ja ein emsiger Spieler.
Ja, also Thorgan Hazard ist vor allem ein Spieler, den du, egal in was für einer Verfassung, erstmal gerne in deinem Kader hast. Also mal ausgenommen, er ist verletzt. Also sobald er fit ist, hast du ihn gerne als Spieler in deinen Reihen, entweder von Anfang an oder eben auch als jemand, den du dann mal von der Bank bringen kannst, weil er immer noch mit seinem Tempo, mit seiner Dribbelstärke eben auch für entscheidende Momente sorgen kann. Und gerade in der Situation, wo sich der BVB jetzt befindet, dass er sowieso kaum Flügelspieler in seinem Kader hat, ein Gio Reyna, der gerade erst aus der Verletzung kam, der ja jetzt auch noch erkrankt ist, das hat sich aber anscheinend erst am Sonntag ergeben, dass du dann auf deinen einzigen übrig gebliebenen Flügelspieler verzichtest, das ist schon eine Nummer. Also da musst du schon gute Gründe für haben. Ich glaube, wir würden anders drüber diskutieren, wäre das schief gegangen in Berlin, hätte der BVB dort verloren und man hätte einen Hazard zu Hause gelassen, ohne dass wir jetzt beurteilen können, wie hat er wirklich trainiert, wie hat er performt. Dann hätte Marco Rose sich aber sicherlich anders erklären müssen, als er es jetzt tun musste.
Ich nehme mal direkt eine Hörerfrage mit rein, weil die bezieht sich auf Thorgan Hazard, der halt am Sonntag nicht im Kader war, da Rose eben, wie wir es beschrieben haben, mit der Trainingsleistung nicht zufrieden gewesen ist. Was ist das denn jetzt für ein Zeichen, wenn zum Beispiel ein Renier den Vorzug vor Hazard mit einem Kaderplatz bekommt? Danke für den tollen Podcast bzw. Vodcast. Ja, wir haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Das ist ein klares Zeichen. Ich glaube übrigens auch, dass es ein ganz, ganz wichtiges Zeichen ist für den weiteren Saisonverlauf, weil zuletzt war das Thema Wohlfühloase eines, über das wir gesprochen haben, weil es so viele Verletzte gab und dann jeder wusste, ach komm, ich spiele sowieso.
Ja, das zeigt eindeutig, mit Larifari-Einstellung spielt so unter Marco Rose keine Rolle. Ne? Also das ist ganz klar. Und wie du es gerade sagst, aufgrund der vielen Ausfälle, Verletzten, was auch immer, hatte natürlich jeder so ein bisschen das Gefühl, ja, wird mir schon nichts passieren. Vor allem von denjenigen, die sowieso ein gewisses Standing in der Mannschaft haben, die einen Namen haben, die prinzipiell auch von ihren Leistungen her einen Platz in der Startelf verdient hätten, dass die dann sagen, ja, das wird schon so ein Selbstläufer und mit dieser Degradierung hat Marco Rose dann jetzt doch gezeigt, so einfach läuft es hier nicht, sofern alle fit sind und die Jungs sich vielleicht den einen oder anderen Ticken mehr reinwerfen, als du es tust, dann lasse ich dich eben zu Hause.
Wenn ich jetzt Trainer wäre, dann wäre meine Erwartung, dass Thorgan Hazard sich in den nächsten Trainingseinheiten dermaßen den Hintern aufreißt, dass ich als Coach nicht drumherum komme, ihn am Donnerstag gegen die Glasgow Rangers von Anfang an spielen zu lassen.
Das wird ja in diesen Gedanken, in dieser ganzen...
Kannst nochmal von vorne anfangen, ist kein Problem, wir sind nur live, sozusagen.
Mist, das mit dem Schneiden klappt da jetzt nicht
mehr. Nein.
Das wird in dieser ganzen Entscheidung ja auch im Hinterkopf mitgespielt haben bei Marco Rose. Er wird genau das erwarten von Thorgan Hazard, dass auf die Aktion eine Reaktion folgt. Und er, wie du jetzt schon gesagt hast, er sich richtig den Hintern aufreißt in jeder Einheit und zeigt, Trainer, an mir gibt es keinen Weg dran vorbei. Wenn ich fit bin und wenn ich Bock habe, dann musst du mich aufstellen. Und jetzt ist er in der Pflicht. Er hat unglücklicherweise aus seiner Sicht nicht viele Einheiten zur Verfügung bis Donnerstag. Heute Dienstag ist er trainingsfrei. Gestern war nur das Auslaufen mit den Reservisten. Ist jetzt nicht so das aussagekräftigste Training, weil es ja doch dann irgendwie so ein bisschen lockerer, sag ich mal, vonstatten geht alles. Das heißt, er hat jetzt noch ein Abschlusstraining am Mittwoch, wo er jetzt nochmal alles reinwerfen muss, was er hat, um dann wirklich es auch in den Kader zu schaffen.
Also in den Kader schaffen wird das. Bin ich mir relativ sicher, weil wenn er jetzt nicht verstanden hat, was los ist, dann ist ihm nicht mehr zu helfen.
Dann ist ihm nicht mehr zu helfen, aber wer weiß, mit was für eine Einstellung er da dran geht. Ich hoffe nicht, dass er jetzt mehr oder weniger das bockige Kind spielt und sagt, ne, der hat mich jetzt einmal nicht genommen, ist mir jetzt auch egal, so nach dem Motto. Und er wirklich jetzt Bock hat, ihm zu beweisen, ne, das war eine falsche Entscheidung, die du da getroffen hast und mit mir würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser aussehen. Aber man weiß es nicht. Wir sind morgen dabei. Vielleicht können wir in den ersten 15 Minuten, die ja leider auch meist nicht so aussagekräftig sind, noch mal sehen, ob er da vielleicht ein paar Prozent drauf packt. Aber ja, es ist auf jeden Fall wünschenswert, dass da jetzt bei ihm eine Reaktion erfolgt, aber auch, dass alle anderen jetzt gewarnt sind und wissen, ich muss hier mich richtig reinhauen.
Stimmt. Bei internationalen Spielen sind die ersten 15 Minuten des Abschlusstrainings ja verpflichtend öffentlich.
Genau.
Und da wird in der Regel nichts gemacht.
Richtig, da wird ein bisschen über Rondo gespielt, da wird der Ball laufen gelassen und dann geht's über drei, vier Hütchen.
Er ist ja generell ein guter Spieler, wobei ich nach wie vor glaube übrigens, dass er überschätzt ist. Er hatte ein sehr gutes Jahr bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, er hat 5 Jahre dort gespielt und es ist jetzt nicht so, also es mögen weniger gewesen sein, will ich mich jetzt gerade nicht festlegen, dass er dort so herausragend agiert hätte, dass man denkt, oh, was für ein Überzocker. Ist er ja nicht. Ist ein guter Spieler.
Genau, ist ein sehr gut, also ich würde auch sagen, ein sehr guter Bundesligaspieler, aber er ist jetzt kein Weltklasse-Spieler oder er ist auch aus meiner Sicht nie an das Niveau seines Bruders rangekommen.
Nein, um Gottes Willen.
Das ist jetzt mittlerweile leider eine sehr leidige Geschichte bei Eden Hazard. Aber trotzdem ein Spieler, der Borussia Dortmund in vielerlei Hinsicht helfen kann.
Dann können wir jetzt zu den Hörerfragen kommen. Eine Sache wollte ich noch kurz anfügen. Wir gehen heute noch nicht so ins Detail, was die Nummer mit den Zuschauern angeht. Das können wir nächste Woche immer noch machen, genau. Weil für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag und auch für das Spiel natürlich gegen die Glasgow Rangers ändert sich nichts. Jeweils 10.000 Zuschauer sind damit dabei, aber es werden sehr wahrscheinlich schon beim Heimspiel gegen RB Leipzig, dann das ist natürlich ein toller Anlass, schon deutlich mehr sein. Man schätzt mindestens 25.000, vielleicht sogar noch mehr.
Ja.
Gucken wir mal. Ich habe es ja keine Ahnung, wann ich es gesagt habe. Irgendwann im Januar, glaube ich, habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, wir werden die Saison noch volle Stadien sehen. Wahrscheinlich wird es so kommen, aber bevor wir jetzt dann spekulieren und hin und her diskutieren, beschäftigen wir uns lieber mit den Hörerfragen. Ist eurer Meinung nach ein klares taktisches System unter Rose zu erkennen, das den BVB auszeichnet? Ich habe das Gefühl, dass Rose selbst noch nicht das ideale System gefunden hat. Ob Dreierkette, 4-4-2, 4-3-3 oder 4-2-3-1, so richtig durchgesetzt hat sich noch kein System.
Das ist richtig. Das hat Marco Rose aber, glaube ich, in einer seiner allerersten Pressekonferenzen hier in Dortmund gesagt, dass er kein Trainer ist, der ein starres System fährt, sondern ein System spielen lässt, was er an den Spielern ausrichtet, die er zur Verfügung hat. Jetzt muss man gerade zu Beginn der Saison natürlich sagen, dass ihm da oftmals die Spieler nicht zur Verfügung standen für das, was er vielleicht im Kopf hatte. Das hat er bei uns im exklusiven Interview damals gesagt, dass er gerne auch mal in der Vorbereitung hätte eine Dreierkette spielen lassen. Ging aber nicht, weil er nicht mal einen einzigen Innenverteidiger hatte. Da haben ja noch Antonis Papadopoulos und Leonard Meloni aus der U23 überhaupt ausgeholfen, dass man 4 Mann hinten dann mit den Außenverteidigern aufstellen konnte. Das heißt, da hatte er gar nicht die Möglichkeiten, vielleicht all das so auszuprobieren. Und das hat sich über den Saisonverlauf dann auch so ein bisschen fortgesetzt, weil plötzlich war er in der Bredouille, zum Beispiel in Gladbach, wo er eine Dreierkette spielen lassen musste, weil die Außenverteidiger fehlten. So, und jetzt ist er, glaube ich, das wissen wir ja alle, erstmals in so einer Phase, wo er alle vom Personal mehr oder weniger zur Verfügung hat. Jetzt auch wieder Thomas Meunier ausgefallen, Wolf ausgefallen, das heißt, Rechtsverteidiger gab es auch nicht. Plötzlich spielt Akanji da. Also er muss sich auch einfach immer diesen ganzen Widerständen unterordnen und das System dementsprechend anpassen. Trotzdem glaube ich, dass er sich nie festlegen wird auf ein richtiges System hier in Dortmund, sondern da sehr flexibel ist und variabel und versucht eben auch, ja, auf den Gegner dann vielleicht auch einzuwirken entsprechend, ne? Wie tritt der auf? Kommt er mit einer Dreierkette? Kommt er vielleicht sogar mit einer Fünferkette? Steht er deutlich tiefer? Und da dann schaut, wen habe ich denn in meinem Kader für dieses Spiel und wie können wir das bestmöglich angehen?
Grundsätzlich finde ich es gut, wenn ein Trainer ein System hat, das er favorisiert, weil sich die Spieler natürlich irgendwann dann darauf einstellen und das Intus haben sozusagen. Auf der anderen Seite finde ich aber taktische Flexibilität auch wichtig, damit man sich dann entsprechend auf die Gegner auch einstellt. Also von daher, wenn jetzt die Leute sagen, warum wechselt er dann ständig das System? Erstmal hast du erklärt, das hatte natürlich auch personelle Gründe. Auf der anderen Seite kommt es auch auf den Gegner an, wenn du einen Gegner hast, der nur defensiv steht oder du hast halt eine Mannschaft, die wie Leipzig oder Bayern München natürlich auch das Spiel selber machen möchte, dann finde ich, muss man das entsprechend anpassen.
Ja, du musst jetzt nicht unbedingt gegen Greuther Fürth mit zwei Sechsern spielen. Ach, ne? Das kannst du dann eben offensiver gestalten, da kannst du eine zweite Spitze aufbieten, da kannst du mit einer Raute spielen. Und ich glaube, das versucht Marco Rose auch da entsprechend dann zu reagieren.
Es kommt nochmal eine Frage zum Spiel vom Sonntag. Wie bewertet ihr den Sieg? In den Medien wurde viel von Wiedergutmachung gesprochen, aber die Leistung in der zweiten Halbzeit war alles andere als gut und man hatte Glück, dass Union im Abschluss zu schwach war und keinen Anschlusstreffer erzielt hat. Danke für den besten Podcast und die tolle Unterhaltung, schreibt Marcel. Du hast es ja eben in der Analyse schon ein bisschen angedeutet, dass man sich nochmal eine Phase genommen hat, wo es nicht so lief und da hatte ich auch das Gefühl, wenn Union jetzt einen macht, dann könnte es kippen, aber dieses Tor fiel halt auch nicht.
Genau, sie haben es am Ende nicht gemacht. Also wir haben auch, ich hatte glaube ich einen Kollegen aus Berlin hinter mir, der gesagt hat, hätten wir den gemacht, dann wäre es nochmal eng geworden. Das war glaube ich irgendwie ein Kopfball in der 47. oder so. Von Prömel glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Da hätte es dann tatsächlich nochmal eng werden können, aber danach hat Borussia Dortmund aus meiner Sicht keine klaren Torchancen zugelassen. Das war schon feldüberlegen, was Union dann gespielt hat und sie hatten mehr Ballbesitz und haben auch die ein oder andere gefährliche Flanke durchaus da reingebracht. Aber in letzter Konsequenz hat Borussia Dortmund es trotzdem immer geschafft, den Ball irgendwie zu verteidigen. Das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, das sah vielleicht nicht immer wunderschön aus, das war mehr Arbeit als alles andere. Aber man hat diesen Kampf, dieses Spiel angenommen, man wollte unbedingt auch mal wieder zu Null spielen, was ja seit Greuther Fürth nicht mehr gelungen ist. Das sind jetzt auch 4-5 Spiele gewesen dazwischen. Von daher muss man sagen, wie hoch ist auch immer die Erwartungshaltung an Borussia Dortmund. Also man hat jetzt den Tabellenvierten 3-0 geschlagen, zwar nur in Anführungsstrichen Union Berlin, aber die stehen halt auf Platz 4 und das auch verdient aus meiner Sicht. Tja, du kannst halt nicht davon ausgehen, dass du jede Woche jeden Gegner mit 4-5 Toren wegballerst und fußballerisch da ein Spektakel bietest. Deswegen finde ich, dass das ein sehr, sehr wichtiger und guter Schritt war jetzt in der Entwicklung für die Mannschaft.
Sehe ich genauso. Übrigens, man hat 10 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass man in der letzten Spielzeit die letzten 7 Bundesligaspiele alle gewonnen hat. Das wird schwer, das zu wiederholen. Kann passieren, aber eher unwahrscheinlich, dass man das nochmal schafft. Und sie haben jetzt zum ersten Mal in der Bundesliga unter Marco Rose überhaupt auswärts keinen Gegentreffer kassiert. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt kommt eine ganz andere Frage, die aber toll anfängt mit Hallöchen, ihr beiden Podstars. Ich habe eine Grundlagenfrage. Bitte definiert den Begriff Anschlusstreffer. Meiner Meinung nach ist das immer der Treffer, der ein Team auf ein Tor ranbringt. Es macht mich wahnsinnig, dass TV und Presse den Begriff permanent so benutzt wie die Tagesschau hier. Da geht es um das Spiel der Bayern in Bochum. Und da heißt es im letzten Satz, Lewandowski gelang nur noch der Anschlusstreffer in der 75. Minute. Das war ja das 2-4. Ich kann sagen, Hannes, du hast vollkommen recht. Ein Anschlusstreffer ist immer das Tor, was ein Team auf einen Treffer heranbringt. Ende.
Ende. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
So ist es. Ich verstehe den Ärger übrigens auch.
Ja, ich habe das auch mal versucht, früher im Lokalsport schon meinen etwas älteren Kollegen nochmal mit auf den Weg zu geben. Hat nicht immer so geklappt, aber ich bin der gleichen Meinung.
Man kann auch nicht auswärts 0-3 gewinnen.
Nee.
Ja. Immer aus der Perspektive der Mannschaft, über die man schreibt.
Richtig.
Aber auch das muss man dem einen oder anderen leider erklären. Jochen würde gerne wissen, jetzt wo Süle zum BVB kommt, kommt auch Ginter zurück?
Also es gibt auf jeden Fall keinerlei Anzeichen dafür, dass Matthias Ginter nochmal zu Borussia Dortmund zurückkommt. Und ich glaube, in diesem Wort zurückkommen steckt doch die größte Problematik. Der erste Anlauf hat ja überhaupt nicht funktioniert, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, er hat sich hier nicht wohlgefühlt, man hat von ihm aber natürlich auch deutlich mehr erwartet. Und die Entwicklung ist natürlich wirklich gut und auch schön zu sehen, dass er das in Gladbach dann jetzt so gut hinbekommen hat und ja wirklich gute Leistungen da auch zeigt. Aber ich glaube, dass sowohl Borussia Dortmund als auch Matthias Ginter kein Interesse daran haben, nochmal zusammenzuarbeiten. Für Ginter gibt es mit Sicherheit einige interessante Angebote. Von Borussia Dortmund wird es, glaube ich, keins geben.
Jetzt eine Frage, bei der ich nicht weiß, wie du sie beantworten wirst, weil leider geht sie ja in Richtung, also leider in Anführungsstrichen, in Richtung von Sascha Klaverkamp, der ja nicht mit dabei ist heute.
Heute nicht.
Da die Frage beim letzten Mal, wo wegen der vielen Kommentare, ja, das ist richtig, kein Thema war, heute der zweite Versuch. Wie gesagt, nicht als Vorwurf gemeint, mich würde nur die interne Sicht der Dinge dazu interessieren, idealerweise auch der Umgang damit. Klavi hatte also im vorletzten Podcast erklärt, dass die Ruhrnachrichten auch vertrauliche Informationen bekommen, um damit fundierter zu sein, als es Medien können, die weiter weg sind. In der Frage danach hält er einen Süle-Transfer für äußerst unrealistisch und schließt ihn nahezu aus. Patrick Berger, Kollege von Sport 1, hat dagegen in derselben Woche schon von einem sehr konkreten, auch realistischen Interesse des BVB berichtet. Wie hinterfragt man sich nach so einem Vorkommnis? Was die Quellen angeht, versucht man andere oder genauere Quellen zu gewinnen, spricht man sie darauf an, ärgert man sich sehr. Wie man sich ärgert, kannst du natürlich jetzt nur bedingt beantworten. Du bist nicht klar wie, aber was sagst du dazu?
Aber ich bin ja trotzdem Teil dieser Redaktion und wir arbeiten ja nicht immer nur mit einem Redakteur an einer Geschichte. Und natürlich haben wir versucht, da alles rauszubekommen, was wir rausbekommen konnten. Und natürlich haben wir uns auch sehr darüber geärgert, dass wir am Ende mehr oder weniger daneben lagen. Also wir haben uns schon relativ früh dann auch festgelegt, mit den Informationen, die uns eben vorlagen, dass dieser Transfer nicht zustande kommt. Sind da nicht von ausgegangen, dass Süle zu Borussia Dortmund wechselt. Muss man einfach sagen, wir lagen diesmal daneben. Wir lagen oft genug, aber auch schon genau richtig und auch vor vielen anderen genau richtig und hatten da das richtige Gespür und auch die richtigen Quellen. Deswegen werden wir jetzt nicht aufstecken. Wir werden uns jetzt auch nicht zwangsläufig andere suchen. Wir werden immer versuchen, die richtigen zu finden. Das tun wir aber bei jedem Gerücht, was irgendwo auftaucht oder was wir zumindest für verfolgenswert halten. Und vertrauen da schon auf diejenigen, die uns da entsprechend mit dem ein oder anderen Detail versorgen. Haben aber immer auch noch andere Eisen im Feuer, wo wir mal nochmal nachfragen können.
Wir werden, wie Lothar Matthäus es formulieren würde, jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken.
So sieht's aus.
Ja, genau so sieht's aus. Und Lothar Matthäus wird auch erwähnt in der Frage von Daniel. Wir sprachen ja schon über die 90er Spielsysteme. Jetzt, wo die Dreierkette bzw. die Dreierabwehr wieder in Mode ist, mal folgender Vorschlag. Könnte man nicht ganz retro gehen und Hummels als offensiven Libero vor zwei Innenverteidiger installieren? So hat es Lothar Matthäus bis ins hohe Alter auf Topniveau geschafft. Und jetzt, wo ihr einen Podcast macht, könntet ihr auch mal eine Taktiktafel zeigen. Da habe ich schon drauf geantwortet. Die ist leider nicht zur Verfügung, beziehungsweise es wäre ja auch blöd für die, die nur hören, wenn wir eine Taktiktafel nutzen würden. Aber interessanter Vorschlag.
Ich kann das schon mal vorweggreifen ein wenig. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Aber wir haben zumindest in Planung, dass wir unsere Live-Show vor den Spielen entsprechend anpassen, wo wir dann ein wenig interaktiver auch mit Aufstellungen umgehen können und vielleicht einen kleinen Mehrwert bieten.
Schauen wir mal. Ja, was sagst du denn dazu?
Finde ich interessant, den Ansatz, weil ich glaube, erkannt zu haben, dass man das gegen Union genau andersrum gemacht hat. Also, dass Marco Rose so nach rund einer Viertelstunde zumindest für, ich würde sagen, die restliche Zeit in der ersten Halbzeit auf eine Dreierkette umgestellt hat, nachdem das mit Akanji auf rechts nicht ganz so gut funktionierte in den ersten 45 Minuten. Wo ich aber das Gefühl hatte, Hummels war eigentlich derjenige, der als freier Mann immer noch so 2-3 Meter hinter Zagadou und Akanji stand, weil die beiden doch sehr gebunden waren an die beiden Stürmer von Union, an Awoniyi und an Sven Michel. Und Hummels so als freier Mann dann eben diese Absicherung war, wenn die beiden doch mal ein Kopfballduell verlieren, dass er dann eben nochmal das ausmerzen konnte, was dann vielleicht noch auf ihn zukommt und fand, dass das ein gutes System war in diesem Spiel gegen Union. Das hat viel Sicherheit hinten gegeben und es war tatsächlich so, dass Hummels 2-3 Sachen dann noch klären konnte, die wahrscheinlich, wenn er weiter vorne gestanden hätte oder auf einer Höhe mit den beiden, dann doch etwas brenzliger hätte werden können.
Michel, ist der nicht in Hamburg, steht da doch der Michel, oder? Kennst du den Michel in Hamburg?
Ja.
Ja. Kennst du auch Sonny Michel?
Nee.
Running Back von den Los Angeles Rams. Super Bowl nicht geguckt anscheinend.
Nein.
Ja, okay.
Absolut kein Fan von.
Absolut kein Fan von.
Bin auch froh, dass es vorbei ist und Twitter sich jetzt wieder etwas normalisiert.
Da wird gefragt nach einem Tweet übrigens von dir.
Ja.
Gab es einen Prank im Zug? Bezugnahme auf Kevins Tweet von gestern.
Ja, war eine lustige Geschichte. Ich bin direkt nach dem Spiel wieder nach Hause gefahren und bin nicht in Berlin geblieben, habe mich beeilt. Habe mein ICE auch bekommen dann am Berliner Ostbahnhof, bin eingestiegen in das Abteil Nummer 37 und es war komplett leer. Es gab nur noch einen einzigen Platz, der belegt war und das war direkt der hinter mir. Und ich drehte mich um und der Mann mit Maske sagte dann zu mir, ja, er könnte sich gleich auch woanders hinsetzen, wenn noch irgendwas frei bleiben würde und so. Und wegen Corona, wir müssen uns ja jetzt hier nicht so eng begegnen. Ich sag, kein Problem. Bin geboostert, alles ist in Ordnung, wir werden das schon hinkriegen, wenn gleich irgendwo was frei ist, setzt sich einer von uns einfach woanders hin. Und dann nahm dieser Mann, um einen Schluck zu trinken, kurzzeitig seine Maske ab und ich sah, dass es Simon Gosejohann war.
Oh.
Der bekannt dafür ist, den ein oder anderen Menschen auf dieser Welt auch mal auf den Arm zu nehmen. Und da wir dann so unmittelbar hintereinander saßen und das ganze Abteil nach wie vor bis Berlin Hauptbahnhof frei war, hatte ich dann die Befürchtung, hier würde gleich irgendwas vor sich gehen, von dem ich nichts ahne. Kann aber bestätigen, es ist nichts passiert. Simon Gosejohann hat nur fast seinen Ausstieg in Bielefeld verpasst. War da etwas spät und ist dann in der letzten Sekunde noch aus dem Zug gestürmt. Hat sich aber tatsächlich auch auf meinen Tweet gemeldet und hat gesagt, der eigentliche Prank wäre doch gewesen, dass die Deutsche Bahn mal pünktlich wäre.
Ja, interessant. Simon Gosejohann, der hat mal bei einer Sendung mitgemacht, beziehungsweise er war der Hauptdarsteller sozusagen, auch mit so Pranks. Da ist er häufig in der Chillout-Zone gewesen, wo dann die Leute gesessen haben, alles total ruhig. Und dann wurde er immer auf dem Handy von Branko angerufen. Hat er mit dem irgendwelche Drogendeals vereinbart.
War das nicht Comedy Street oder so früher?
Ja, kann sein, dass es so hieß.
Wo er immer
Er war unfassbar laut in dieser Chillout-Zone. Nee, ich ruf dich gleich zurück und sowas. Und die Leute daneben natürlich total ausgeflippt. Aber das war ein kurzer Abstecher quasi ins Comedy-Genre. Wir kehren zurück zu der Frage, welcher Transfer wird als nächstes perfekt gemeldet? Also zu der nächsten Hörerfrage kommen wir.
Ja, wenn wir das wüssten, dann würden wir es vermelden. Die Zeichen verdichten sich ein wenig, dass Karim Adeyemi der nächste Spieler ist, den Borussia Dortmund unter Vertrag nehmen wird. Wann das genau zustande kommt, können wir natürlich nicht sagen. Aber das
1.7.
Meinst du?
Ja.
Meinst du, so lange dauert es? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es vor...
Nein, also er kommt zum 1.
bis es bekannt gegeben wird. Kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird und er der Nächste ist, der dann zu Borussia Dortmund wechseln wird. Aber wie gesagt, wenn wir wüssten, wer und wann, dann würdet ihr das bei uns natürlich auch lesen.
Mario schreibt, wären nicht Diaby von Bayer Leverkusen und Sosa vom VfB Stuttgart Spieler für den Sommer für den BVB? Insbesondere Diaby. Ein richtiger Flügelschlag, der mit viel Tempo kommt. Sowas fehlt dem BVB aktuell. Ja, der ist halt nicht billig.
Der ist nicht billig, aber zwei extrem interessante Spielertypen, auch unterschiedliche Spielertypen aus meiner Sicht. Sosa natürlich ungemein stark, wenn es um Flanken geht. Was der über links abspult, ist schon bärenstark. Erinnert mich so ein bisschen an Rafael Guerreiro in seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund. Ich habe das Gefühl, da gibt es so die ein oder andere Parallele. Der wird aber wahrscheinlich nicht nur aus Dortmunder Sicht interessant sein, sondern für viele andere Vereine auch. Ich glaube nicht, dass der über den Sommer hinaus in Stuttgart bleiben wird. Ob er dann unbedingt zu Borussia Dortmund wechselt, glaube ich allerdings auch nicht. Und bei Diaby habe ich damals schon sofort nach der Verpflichtung in den ersten 3-4 Spielen zu meinen Kumpels gesagt, das könnte richtig passen. Bringt halt viel mit aus der PSG-Schule. Schnell, dribbelstark, ist so ein bisschen vergleichbar aus meiner Sicht mit Jadon Sancho oder jetzt auch Christopher Nkunku, die ja auch eine ähnliche Laufbahn hinter sich haben. Aber wie du schon sagst, wenn der Bayer Leverkusen verlassen wird, dann werden da ein paar Millionchen auch aufgerufen werden. Und es gibt auch da bei beiden Spielern keine Anzeichen dafür, dass sie zu Borussia Dortmund wechseln. Falls das doch aufkommt, wäre es natürlich interessant, weil ich auch der Meinung bin, dass so ein Flügelspieler Borussia Dortmund gut tun würde und Diaby ein klasse Spieler ist, wie ich gerade gesagt habe.
Hier wird gefragt von Florian, wie steht man perspektivisch zu Mislintat? Gibt es eine Chance auf eine neue Zusammenarbeit? Und dann schreibt der Nächste, Rückkehr von Mislintat hat Kehl im Doppelpass bereits ausgeschlossen. Glaube, solange Kehl Sportdirektor ist, wird es keine Zusammenarbeit geben. Dem ist nichts hinzuzufügen.
So sieht's aus. Vielleicht nur noch, dass wenn Mislintat tatsächlich einen richtig guten Job in Stuttgart macht. Ne? Also, dass man in dieser Position dann sofort da so reinwächst und grundsolide arbeitet, das ist schon lobenswert.
In den letzten Jahren hatte man das Gefühl, dass Nibelungentreue, Harmonie und Folklore über Reibung und sportliche Entwicklung gestellt werden. Fehlen dem Club nicht mehr externe Einflüsse, kritische Gedanken und offene Diskussionen?
Ich glaube, diese Diskussion gibt's. Es gibt auch mit Matthias Sammer natürlich jemanden, den man extra dazugeholt hat, um diese externe Sicht eben einzufangen und jemanden zu haben, der dann auch in den entsprechenden Situationen einen berät. Ich glaube, in der großen Elefantenrunde ist auch nicht immer nur eitler Sonnenschein, sondern da wird es auch immer zur Sache gehen. Nur davon bekommen die Fans natürlich nichts mit. Aber das ist auch der richtige Weg. Also Dinge müssen erstmal intern angesprochen werden, damit sie irgendeine Wirkung haben können, und sie sollen auch intern bleiben. Und da wird schon, wie gesagt, zur Sache gehen, und man wird auch alle Probleme offen ansprechen können, und das wird auch Matthias Sammer tun, und da muss man entsprechend dran arbeiten.
Ja, also ich glaube, mit Matthias Sammer hat man da einen tollen externen Einfluss.
Der wird kein Blatt vom Mund nehmen.
Hazard, Schulz und Brandt waren drei der vier Eckpfeiler der Transferoffensive 2019. Drei Jahre später sind alle entweder auf der Verkaufsliste oder in der Schwebe. Wie viel interne Selbstkritik herrscht beim BVB? Nach außen wirkt dies eher wie Betriebsblindheit, vor allem bei den Aussagen. Ja, also sagen wir mal, zwei Drittel dieser Transfers. Brandt jetzt in dieser Saison stark?
Ja, aber natürlich auch enorme Schwankungen in seinen Leistungen. Ja. Jetzt auch gegen Union, aus meiner Sicht der schwächste Dortmunder.
Ja, aber gibt dem nochmal eine Saison unter Marco Rose, wo das System auch besser zu ihm passt. Schulz, haben wir oft genug schon drüber gesprochen. Hazard, ja, wie viel interne Selbstkritik herrscht beim BVB? Das ist ja die Frage gewesen.
Ist jetzt die Frage, ist das bezogen auf diejenigen, die sie verpflichtet haben, oder ist das auf die Spieler selbst bezogen? Weil ich glaube, Julian Brandt zum Beispiel sehr, sehr selbstkritisch ist. Das hat er auch im Interview mit uns gesagt, dass die vergangene Saison natürlich überhaupt nichts war, und er das auch so schnell wie möglich abhaken will. Nur durch diese schwere Zeit habe er auch viel gelernt. Wolle das jetzt entsprechend umsetzen, und ich glaube, da haben wir, wie du es gerade schon sagst, einen großen Entwicklungsschritt auch gesehen. Hat sehr viele Torvorbereitungen gehabt zum Ende der Hinrunde, hat auch mehrfach getroffen, auch so gute Spiele gezeigt, aber eben diese Achterbahnfahrt bei ihm, mal klappt es eine Woche richtig gut, dann wieder eine Woche nicht so. Das ist natürlich noch nicht das, was man sich wünscht, da muss mehr Konstanz reinkommen. Und auch aus Sicht, wenn man die andere Sicht jetzt nimmt, derjenigen, die sie verpflichtet haben, da wird man natürlich auch sich sicher sein, dass das Projekt Nico Schulz in Dortmund gescheitert ist und dass man schnellstmöglich auch versuchen wird, dieses Projekt zu beenden. Bei Thorgan Hazard und auch bei Brandt sehe ich das dann doch deutlich anders. Da ist man mit Sicherheit auch froh, damals gewesen, aber auch immer noch froh, die beiden im Kader zu haben. Entschuldigung.
Ist in Ordnung.
Muss ich aber nochmal machen. ist man froh, dass man die beiden im Kader hat, und wird sicherlich auch noch Wege finden, um die beiden einen Ticken besser zu machen.
Ein Spiel ohne Gegentreffer, ja, hurra. Der Süle-Effekt ist schon da. Apropos Süle, der Transfer kam für fast alle überraschend. Wo finden in Zeiten von Social Media noch Geheimtreffen für Transfers statt? Ja, online.
Oder wenn wir es wüssten, wären wir da. Also da wird man Mittel und Wege finden, sich dann doch auch mal zu treffen. Nur mal so eine lustige Sache, die Vereine lassen sich da auch viel einfallen. Als es zum Beispiel darum ging, dass Donny Malen zu Borussia Dortmund wechselt und er im Trainingslager eben anreisen sollte, lauern natürlich an allen Orten Journalisten, und man weiß, jeder möchte der Erste sein, der ihn vor der Linse hat. Und wie man dann später erfahren hat, ist er eigentlich an allen Journalisten vorbeigefahren in einem Kofferraum eines großen Sprinters. Also die lassen sich da schon was einfallen.
Aber ganz ehrlich, das ist übertrieben.
Ja, natürlich. Also das ist übertrieben. Aber genauso werden sie halt auch irgendwelche Treffen arrangieren können. Also wenn jetzt irgendjemand Niklas Süle bei sich zu Hause abholt mit einem unauffälligen Auto, und die Autos werden noch zweimal getauscht, und dann sitzt er in einem dunkel getönten Auto, dann kann das auch keiner mehr nachverfolgen. Also
was ist das denn für ein Zirkus?
Ein großer.
Tut mir leid, habe ich kein Verständnis für.
Ja.
Du musst dich jetzt ein bisschen mehr zurückhalten. Ich bin ja der Moderator, du bist der Redakteur. Aber ich kann es ja sagen, das ist völlig drüber. Nächstes Thema, bevor ich mich komplett in Rage rede. Ja. Würde oder müsste der BVB Bellingham verkaufen, wenn ein Angebot über 100 bis 120 Millionen aus Liverpool kommen würde?
Das ist eine Summe, wo man natürlich mal überlegen könnte. Aber die Zusammenarbeit zwischen Jude Bellingham und Borussia Dortmund ist schon längerfristig angelegt. Da hat man schon den Gedanken, mit ihm auch vielleicht so eine kleine neue Ära zu prägen, in der er dann auch vorangehen kann. Jetzt am Wochenende hat Marco Rose ihn nochmal wirklich übertriebenermaßen schon fast gelobt für all das, was er macht. Er wäre immer da, egal in welcher Rolle er füllt alle Aufträge aus und ist enorm wichtig für die Mannschaft. Er hat ja jetzt mal etwas überraschend dann den Linksaußen gegeben. Also selbst da hat er gut gespielt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass er auch Bock hat, hier zu bleiben, diesen Weg mitzugehen. Aber wenn das der Fall ist und man sich da im Kern einig ist, dann sollte das hoffentlich eine längerfristige Angelegenheit werden zwischen den beiden.
Was sagt ihr zu Süles erstem Spiel für unseren BVB am letzten Wochenende? Bester Transfer, bester Podcast.
Ich habe nicht so viel gesehen, muss ich gestehen, nur die Zusammenfassung, und fand es etwas überraschend, dass er bei Twitter danach so runtergeschrieben wurde. Ich habe da eher Fehler bei anderen Verteidigern des FC Bayern gesehen. Natürlich sieht er da bei dem Treffer von Antwi Adjei nicht ganz so berauschend aus, war aber auch nicht leicht zu verteidigen, vor allem weil Antwi Adjei enorm schnell ist, und das ist ja jetzt nun wirklich nicht Süles Stärke, da im 1 gegen 1 dann schnell in die Bewegung zu kommen. Da hat er eben auch ein paar Kilos dann zu bewegen. Aus meiner Sicht übrigens nicht zu viele Kilos, aber natürlich aufgrund seiner Statur ein paar Kilos. Ja, also fand jetzt nicht, dass aus den Eindrücken, die ich hatte, aufgrund der Zusammenfassung, dass das irgendwie ein schlechtes Spiel war, sondern er in der einen Situation vielleicht nicht hundertprozentig gut aussah.
Hier schreibt jemand, also Lukas ganz konkret, Guerrero möchte nicht wechseln, damit er sich nicht komplett neu beweisen muss. Eine Aussage, die für andere Spieler auch gelten kann. Brauchen wir neben Schulz nächstes Jahr zumindest einen jungen Spieler mit Ambitionen auf dieser Position? Ja,
natürlich. Ja, klar brauchen wir den. Klar braucht Borussia Dortmund den. Aber haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast tatsächlich darüber gesprochen, dass es auch aus der eigenen Jugend den einen oder anderen gibt, der dafür in Frage kommt. Tom Rothe habe ich damals schon erwähnt, würde ich jetzt auch nochmal erwähnen, der viel von dem verkörpert, was Borussia Dortmund sich wünscht und der einen guten Weg gemacht hat. Man dann, hat ihn vom FC St. Pauli damals verpflichtet und der zeigt richtig gute Leistungen in der U19 aktuell und könnte mir vorstellen, dass man, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, als Backup vielleicht für Guerrero und ihn mal im einen oder anderen Spiel auch reinschmeißt, der war ja auch unter anderem schon im Trainingslager in Bad Ragaz dabei, dass das jemand ist, der da vielleicht mal Perspektive stehen könnte, ohne jetzt zu viel Druck auf den Jungen lassen zu wollen und auch Borussia Dortmund da in die Pflicht zu nehmen, aber mal so für den Hinterkopf wäre das wohl jemand.
Wie und überhaupt hat Kehl eine andere Perspektive auf den aktuellen Kader und in der Perspektive der Planung? Er ist sich ja mit Zorc in der Regel einig. Ja, das ist ja so eine Sache. Und welchen Effekt hat Sammer bisher überhaupt gehabt? Das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil Matthias Sammer sich ja zum Beispiel nicht vor die Mannschaft stellt, weil er ja keine offizielle Funktion innerhalb des Vereins hat. Er ist externer Berater. Er kann also nicht nach einem schlechten Spiel mal irgendwie in die Kabine gehen und die Truppe zusammenfalten. Es geht halt einfach nicht.
Nee, da geht es dann über diese Zwischenstation, die ich gerade schon angesprochen habe, ne? Diese Runden dann eben mit Watzke, mit Kehl, mit Zorc, wo dann all diese Themen besprochen werden und wo er dann eben seine externe Sicht mit einbringt. Aber wie schon erwähnt, der wird da nicht hinterm Berg halten mit gewissen Aussagen und schon klar seine Meinung vertreten. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, so jemand zu haben und auch gerade jemand wie Matthias Sammer, der natürlich ein Fachwissen mitbringt und eine Expertise, die man sich wünscht in so einer Rolle. Und was war die vorangegangene Frage?
Da ging es um Sebastian Kehls Perspektive.
Sebastian Kehls Perspektive, ja, ich glaube, dass die beiden schon Hand in Hand arbeiten und dass das auch wichtig ist, dass es gerade jetzt auch für diese Übergabe dann funktioniert im Sommer. Ich glaube, dass beide schon einhellig sind, was die Meinung angeht über den Kader.
Eine Frage an den seriösesten und informativsten Podcast weltweit, also nicht nur BVB-Podcast, sondern weltweit. Wieso ist eigentlich überall so eine negative Stimmung, wenn es um den BVB geht? Natürlich muss man Niederlagen und vor allem die Leistungen im Pokal und der Champions League kritisieren, aber teilweise wird schon so getan, als stünden wir kurz vor dem Abstieg. Letztes Jahr nach gleich vielen Spielen, so ist die Betonung richtig, hatte man 10 Punkte weniger als jetzt, holte 1,6 Punkte pro Spiel, stand auf Platz 6, 6 Punkte hinter Platz 4 und nur 3 Punkte vor Platz 8. Jetzt steht man auf Platz 2, holt 2,1 Punkte pro Spiel, nur 6 Punkte hinter den Bayern und 12 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Dann diskutieren die Hörer noch ein bisschen untereinander. Könnt ihr gerne lesen bei Twitter unter meinem Tweet, unter dem Aufruf zu den Hörerfragen. Ja, es herrscht schnell eine negative Stimmung, liegt natürlich auch daran, dass Borussia Dortmund so hohe Ambitionen hat. Und die Leute sind verwöhnt seit der Ära Jürgen Klopp.
Ja, die Mannschaft hat leider immer wieder Anlass gegeben zu diesen Diskussionen. Die Auftritte hat der Hörer ja auch klar gesagt. In der Champions League, in dieser Gruppe, darfst du nicht ausscheiden. Ganz klar. Gegen St. Pauli im Pokal darfst du als Titelverteidiger auch nicht ausscheiden. Ganz klar. Wärst du da jetzt irgendwie mit Ach und Krach noch weitergekommen, glaube ich, wäre diese negative Grundstimmung bei Borussia Dortmund nicht, wie sie gerade herrscht. Heißt, es hängt manchmal an wirklich an Nuancen, an einzelnen Spielen, wo die ganze Stimmung hier in Dortmund kippen kann. Und das hat auch Marco Rose jetzt schon mittlerweile erfahren müssen, wie schnell das manchmal geht. Jetzt merken wir gerade aber auch den Turnaround, wie schnell es wieder in die andere Richtung geht. Ne? Nach dem 2-5 habe ich ja gesagt, da wurde, weiß nicht, auf die Mannschaft draufgekloppt. Es wurde in Frage gestellt, ob das überhaupt noch ausreicht, um den Bayern überhaupt jemals gefährlich zu werden. Oder dass man auch gucken muss, diesen guten Vorsprung oder diesen Vorsprung vor den anderen Plätzen rund um das Rennen in der Champions League oder um die Champions League Plätze nicht verspielen darf. Und eine Woche später Bayern verliert, du gewinnst gegen Union Berlin, zack, bist du wieder Meisterschaftskandidat. So schnell geht's halt auch. Aber wo ich, glaube ich, gerne einhaken möchte, auch wenn wir die Antwort oder die Diskussion jetzt nicht vorgelesen haben, es geht auch so ein bisschen darum, welche Spiele in dieser Saison sind im Gedächtnis geblieben, wo Borussia Dortmund mal wirklich mitreißenden, emotionalen, tollen Fußball gespielt hat. Und da gibt's, glaube ich, nicht so viele Spiele, die einem sofort in den Sinn kommen. Bei mir wäre es jetzt Freiburg, Heimspiel. Und dann fand ich, war der Auftritt gegen Bayern sehr, sehr gut, auch wenn sie verloren haben. Aber dann waren es halt auch viele Siege wie in Hoffenheim, die dann doch eher schmeichelhaft waren. Dann das Spiel in Frankfurt, wo man natürlich mit der Reaktion sehr zufrieden sein konnte auf die Rückstände. Aber es fehlt halt nochmal so dieses ein richtige Spiel, wo du die ganzen Fans auch vielleicht mal mitziehst und mitnimmst. Vielleicht ist jetzt so die Euroleague so ein Ding dafür, ne? Also wenn du jetzt hier im Signal Iduna Park vor 10.000 Leuten am Donnerstag mal ein richtiges Fest lieferst und auch den letzten Zweifler so überzeugst, was eigentlich in dieser Mannschaft drinsteckt. Und das ist halt auch das. Man weiß halt, was die Mannschaft zustande ist, zu leisten. Und dann doch immer manchmal nur so mit 80% da durch die Spiele geht, dann ist natürlich schwierig, das irgendwie als positiv immer zu bewerten.
Und dann in der nächsten Runde vor 69.000 gegen den FC Barcelona.
Und dann hast du Champions League-Stimmung. Ja.
Und dann siehst du, wie schnell hier wieder Leidenschaft ist. Natürlich. Da bin ich mir relativ sicher. Und wie wichtig man dann auch diesen Wettbewerb nehmen wird. Glasgow Rangers sind ein großer Name. Wir kommen gleich noch zu dieser Mannschaft, von der ja nicht so viel zu erwarten ist. Also sagen wir mal so, ist jetzt nicht der härteste Gegner, den man ziehen konnte im Lostopf.
Vielleicht aber noch einen kurzen Einwurf dazu. Also das ist halt auch, wie du gerade sagst, dann von 69.000. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass momentan natürlich dieser Bezug zum Fußball nicht so da ist. Und wenn du zu Hause auf deiner Couch sitzt, hast du vielleicht auch nicht so mega die Emotionen und richtig Bock auf Borussia Dortmund, als wenn du dann, wie ich jetzt zum Beispiel das 3-0 in Berlin live miterleben durftest oder wie die anderen, weiß gar nicht, 500 waren es, glaube ich, aus Dortmund, die dann auch im Stadion waren. Das gibt, und selbst das Stadionerlebnis ist ja noch nicht das Normale. Das sorgt natürlich generell gerade für ein nicht ganz so tolles Stimmungsbild rund um den Fußball und dann auch rund um Borussia Dortmund.
Da die Profis diese Saison ja keinen Titel gewinnen werden, haltet ihr es für realistisch, dass die U19 die Youth League gewinnt? Und würde man in einem möglichen Finale Moukoko und vielleicht sogar Bellingham einsetzen? Beide wären noch spielberechtigt. Bellingham glaube ich nicht, Moukoko glaube ich schon.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Bellingham wirklich spielberechtigt ist. Ich glaube, aus dem Profikader sind es Kamara, Koulibaly und Moukoko.
Er müsste ja gemeldet sein schon. Weiß ich nicht, ob man das gemacht hat. Ich würde auch eher sagen, nein.
Ich glaube nicht.
Aber Moukoko würde auf jeden Fall spielen.
Bin ich mir auch nicht so sicher. Wir haben vor der Saison mit Lars Ricken gesprochen und haben auch genau diese Thematik Youth League angesprochen, weil man jetzt natürlich aufgrund dieser verkürzten Bundesliga-Saison vielleicht sich nicht so messen kann mit den großen Mannschaften aktuell national und eben dann in dieser Youth League die Möglichkeit hat, auch gegen die Großen zu spielen. Und sie haben ja wirklich starke Spiele gezeigt, auch gegen Amsterdam, gegen Lissabon und jetzt dann auch gegen Empoli. Das war ja wirklich beeindruckend, was die Jungs da auf den Platz gebracht haben. Erstmal haben die eine enorme Qualität in ihrem Kader sowieso schon, als U19, wie sie da jetzt steht, wie sie jede Woche Bundesliga spielt. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund dann auch den Weg verfolgen wird, den Jungs, denen wir das jetzt ermöglichen und die Woche für Woche sich das auch erspielen, die sollen dann auch die Chance kriegen, das Ding zu holen oder im schlimmsten Fall dann auch vielleicht das Finale verlieren. Aber da sind wir dann nicht so, dass wir von oben dann noch nachschießen, damit wir unbedingt diesen Titel haben, sondern dass die Jungs, die eben überhaupt es geschafft haben, so weit zu kommen, dann auch die Möglichkeit haben, am Ende vielleicht diesen Pokal zu holen. Und ich glaube tatsächlich, dass die gute Chancen haben. Jetzt gegen Manchester ist natürlich ein Brocken. Wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, wie gut gerade die U19 von Manchester United ist, aber sie wird nicht umsonst dort stehen. Und dann in der Folge wären es ja dann entweder Atletico oder Real Madrid. Aber mit dem Kader, den die Jungs da zusammen haben und die wenigen Spiele, die ich jetzt gesehen habe, es waren noch nicht so viele, aber das ist schon beeindruckend, muss man wirklich sagen.
Ich hoffe, sie kommen weiter, weil ich würde gerne zu diesem Spiel gegen Real oder Atletico gehen.
Das wäre dann Heimspiel, ne?
Ja.
Genau.
Das würde ich mir sehr, sehr gerne ansehen, absolut, weil es toller Fußball ist und vor allem auch sehr mitreißend. Habt ihr Informationen oder Spekulationen darüber, ob neben Kehl und Terzic ein Neuzugang im Management zu erwarten ist?
Können wir, glaube ich, relativ schnell machen. Nein, haben wir aktuell nicht. Ich glaube, der genannte Edin Terzic wird da eine etwas andere Rolle vielleicht einnehmen ab dem Sommer dann und vielleicht so ein bisschen auch noch die aktuelle Rolle, also diese Lizenzspielerleiterrolle von Sebastian Kehl mit übernehmen oder voll übernehmen. Das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall glaube ich, dass die beiden dann diese Führungsriege da bilden.
Was ist überhaupt Lizenzspielleiter für eine Bezeichnung? Sorry. Auf welche Spieler, und deswegen kommen wir jetzt auch zu einem ganz anderen Thema und wechseln es komplett, auf welche Spieler von Glasgow müssen wir vor dem TV besonders achten? Wie erwartet ihr den Gegner? Danke schon mal für die nächste starke Folge. Ja, vielleicht war sie einfach nur schwach, wir wissen es ja nicht. Aber wie gut sind die Glasgow Rangers und welcher Spieler ist da besonders interessant?
Ich bin froh, dass es noch die Wintertransferperiode gab, damit auf jeden Fall direkt einer in meinen Kopf kam. Ich habe natürlich vorher dann auch nochmal ein bisschen geschaut und mir den Kader vor Augen geführt. Zu erwähnen ist natürlich Aaron Ramsey, ne? Den kennt man aus der Premier League, den kennt man jetzt zuletzt von Juventus Turin. Der Waliser ist jetzt eben im Winter.
Der Waliser?
Der Waliser, ja.
Das ist korrekt.
Das ist absolut korrekt. Ist jetzt eben zu den Glasgow Rangers gewechselt und versucht da jetzt nochmal ein bisschen durchzustarten. Mit Sicherheit ein guter Fußballer. Dann haben wir noch ein Interview, beziehungsweise Jürgen Kors hat ein Interview geführt mit Murdo McLeod, der hier eine tolle Zeit in Dortmund hatte, Pokalsieger auch mit dem BVB geworden ist. Der hat nochmal vor Kamara gewarnt. Der spielt im Mittelfeld, genauso wie Aribo. Das sind also drei Namen, die man sich vielleicht merken könnte und auf die man ein bisschen verstärkt achten sollte. Und ansonsten ist der bekannteste Mann rund um die Glasgow Rangers mit Sicherheit der Trainer mit Gio van Bronckhorst. Aber das wird schon eine spannende Sache, glaube ich. Also das ist jetzt nicht so ein Gegner, den du mal eben im Vorbeigehen wegschießt. Die werden ähnlich wie Union vielleicht mehr diesen Arbeiterfußball verfolgen, obwohl da auch Murdo McLeod gesagt hat, es ist jetzt schon deutlich mehr als Kick and Rush. Also die versuchen auch schon ein bisschen strukturierten Fußball zu spielen. Das werden wir dann am Donnerstag sehen.
Ja, also nicht alle.
Nicht
also die 10.000 im Stadion.
Oder vor dem Fernseher.
Ja, aber ich glaube, da werden es ja auch nicht so viele sehen. Die Schlussphase wird dann im Free-TV übertragen.
Ja, aber wir haben ja auf unserer Seite ruhrnachrichten.de/BVB Trick 17 verraten, wie man das Spiel live komplett verfolgen kann, kostenlos. Und wenn man den Zeitpunkt günstig wählt, könnte man sogar ein eventuelles Achtelfinalspiel des BVB auch noch sehen.
Sehr gut.
Also schaut da mal vorbei.
Das werden wir tun. Also wir sowieso, weil wir in der Redaktion darüber berichten, gibt auch eine Live-Show dazu. Von dir moderiert.
Von mir moderiert wieder, ja.
Ich freue mich. Giovanni van Bronckhorst hat, glaube ich, 2009 mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen. Ist das korrekt?
Also das Jahr weiß ich nicht, aber er hat mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen.
Oder war es schon 2006? Ich bin mir gerade nicht sicher. Spielt aber auch keine Rolle. Eine letzte Hörerfrage haben wir noch. Wenn man die Glasgow Rangers in der Bundesliga spielen lassen würde, auf welchem Tabellenplatz würden sie landen? Ich würde jetzt mal schätzen 8-12.
Boah, doch so tief. Wenn du dir die aktuelle Tabelle anguckst, dann stehen da oben der SC Freiburg, der SFC Köln, Union Berlin, Eintracht Frankfurt. Würdest du da doch noch weiter unten ansiedeln? Also ich habe gesagt, die spielen mindestens um die Euroleague-Plätze, wenn die nicht sogar an die Quali für die Champions League kratzen.
Nee, weißt du warum nicht? Weil die es nicht gewohnt sind, jede Woche ihr komplettes Leistungsvermögen abrufen zu müssen. Das müssen sie in der Bundesliga.
Das müssen sie, aber das kann natürlich auch eine Mannschaft fordern und fördern dadurch, ne? Also du kannst natürlich auch stärker werden, wenn du eben nicht dieses Gefälle hast, du spielst die eine Woche gegen Celtic, da wird es immer knapp. Das sind immer die beiden Mannschaften, die um die Meisterschaft spielen. Und dann spielst du gegen
Aberdeen, Dundee United. Du kennst die alle nicht, Kilmarnock.
Ja.
Du bist nicht so drin im schottischen Fußball. Nee, weißt du, woher ich diese Vereine kenne?
Nein.
Kicker-Tabellen aus den 80er, 90er Jahren. Also vor allem aus den 90ern im Fall.
Also ich würde schon sagen, die spielen auf jeden Fall um die internationalen Plätze mit in Deutschland.
Da kannte ich Vereine, die kennt keiner.
Wen denn noch?
Ja, so finnische Tabellenführer und all so ein Kram. Also das war ganz, ganz schlimm. Aber gut. Bisschen was musste man sich ja anlesen. Sonst hätte es nicht gereicht zu dieser Star-Journalisten-Karriere. Oh, Ja, der kam genau richtig. Aber zum Glück leise. Warte, mach noch mal ein bisschen lauter. Ja, kannst du noch mal spielen? Vielen Dank, Kevin. Tipp für das Spiel gegen die Glasgow Rangers? Und gegen Borussia Mönchengladbach wird am Sonntag auch noch gespielt. Wollen wir darüber sprechen oder sagen wir, nee, machen wir nicht, weil es gibt halt dieses Spiel gegen die Glasgow Rangers und das könnte ja noch Einfluss haben auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Spielt da Erling Haaland?
Sieht gut aus.
Ja, ne?
Er war ja gestern das erste Mal, wie wir exklusiv berichtet haben, wieder auf dem Fußballplatz mit Schuhen, mit Ball und eben nicht nur im Kraftraum mit seinem Personal Trainer. Ich glaube, dass Glasgow jetzt noch einen Ticken zu früh kommt für ihn. Auch aufgrund dieser Thematik, wie oft könnte er mit der Mannschaft trainieren? Das wäre dann nur noch am morgigen Mittwoch der Fall. Man weiß es nicht, vielleicht turnt er da plötzlich rum und schafft es vielleicht doch noch in den Kader. Aber ich glaube, wir können uns darauf festlegen, dass er nicht von Anfang an spielen wird gegen Glasgow. Und dann mit 3 Tagen mehr ist er, glaube ich, schon dann auch wieder die Option in der Bundesliga.
Und das ist ja deutlich wichtiger, das Spiel. Machen wir uns nichts vor.
Also ich glaube, man kann eher auf ihn gegen Glasgow zu Hause verzichten, als zu Hause gegen Gladbach.
So ist natürlich richtiger, weil natürlich ist ein K.O.-Phasenspiel. Das Spiel ist auf jeden Fall wichtig. Da kann man eine beispielsweise hohe Niederlage nicht so leicht wieder wettmachen.
Andererseits, es gilt ja die Auswärtstorregel nicht mehr.
Ach ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ab der Verlängerung finde ich es besser. Ja. Bis zur Verlängerung finde ich, hätte man es beibehalten können.
Aber du spielst die Verlängerung ja dann auch noch an einem fremden Ort. Also
ja genau, also da würde man dann wieder auf 0-0 stellen. Das wäre meine Idee gewesen. Weißt du, was ich meine?
Ja, habe ich schon verstanden. Sehr gut. Aber ich finde das, glaube ich, gut, dass man diese Auswärtstorregel nicht mehr hat. Ich finde das gut.
Wie macht's, fandst du deine Podcast-Premiere? Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle.
Ja, ist okay. Ich verzeihe dir. Interessant, ich muss immer noch gucken, dass ich nicht diesen Reflex habe, die ganze Zeit in die Kamera zu gucken, weil in der Live-Show muss ich das ja wiederum immer dahin gucken, wo dieses rote Lämpchen leuchtet. Spaß gemacht. Also das ist vielleicht eine andere, aber coole Atmosphäre hier. Ich persönlich mag es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass ich so unter Beobachtung stehe.
Ah, muss ich mehr konzentrieren.
Hab ich mehr Druck?
Ah ja,
habe ich mehr Druck?
Alles klar. Das war also die Druckausgabe des Vodcasts. Passt ja. Hier wird ja auch viel gedruckt, Zeitung, die könnt ihr gerne abonnieren. Ihr könnt auch unsere Plus-Artikel lesen, wenn ihr ein Online-Abo abschließt. Und jetzt sind wir durch.
Ja, wir müssen eigentlich nur eine Sache besprechen, Sascha.
Müssen wir?
Ja.
Welche?
Der Aufruf von letztem Mal hat leider nicht ganz geklappt. Ich habe die Wette verloren.
Oh.
Ich sollte ja 400 Twitter-Follower haben bis zum nächsten Mal, wo wir uns dann hier in diesem Podcast treffen. Das hat nicht gereicht.
Wie viel hast du denn jetzt?
Ich glaube 378.
Oh, aber da bist du auf einem guten Weg.
Ich bin auf einem guten Weg. Es hat auch Wirkung gezeigt. Also da sind direkt ein paar Follower gekommen und vielen Dank dafür. Ich versuche jetzt auch mit noch mehr Content die Leute zu überzeugen.
Ja, so geht's.
So geht's. Also @KevinPinho bei Twitter.
Ja, sehr gut.
Und hier @Sascha Start. Ja. Der hat genug. Ja, kommt
das,
zu mir.
Das stimmt schon. Ich kann dir ein paar rüberschicken.
Richtig.
Mach ich nochmal.
Ja.
Ich rufe dann später nochmal darauf, dass ihr auch alle Kevin Pinho folgt bei Twitter. Bei Instagram bist du nicht so, ne?
Nee, gar nicht. Aktiv. Da gibt's mich nicht.
Ach, da gibt's dich gar nicht. Alles klar. Da gehe ich natürlich komplett stark.
Ja, absolut.
Ja, das war's. @RNBVB dürft ihr natürlich auch gerne folgen bei Twitter und bei Instagram. Ach nee, ich gucke immer in die falsche Kamera. Guck mal, ich gucke in die. Das ist unfassbar. Gut, dass das die meisten Leute ja nur hören.
Da, roter Punkt. Ja, habe ich doch gerade noch gesagt.
Das ist ja auch roter korrekt, Punkt. Aber da ist so ein Teleprompter-Text.
Was haben wir denn da? Unser Alltag hat sich durch das Coronavirus verändert.
Na komm, das ist jetzt nicht unser Thema. Ruhrnachrichten.de. Jeden Morgen um 6.30 Uhr BVB Kompakt. Nächste Woche gibt's natürlich die nächste Sendung des Podcasts und zwischendurch 2 Spiele mit 2x Live-Show. Da schaut ihr am besten rein bei YouTube beispielsweise. Abonniert unseren YouTube-Kanal und folgt uns auch dort. Und dann soll's das gewesen sein. Eine schöne Restwoche und bis in 7 Tagen. Tschüss.
Ciao, bis dann.